Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mit dem Wochenspruch für die neue Woche aus Lukas 19, Vers 10 grüßen wir Sie ganz herzlich und wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. Wie schön, dass wir ihn miteinander begehen dürfen und so frei versammeln können. Und wir freuen uns, dass Kurt Schneck wieder bei uns ist. Er ist ja allen von Ihnen wohl bekannt. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf den Gottesdienst mit Ihnen. Und Herr Schneck wird dann noch mal kurz was zu sich sagen. Er guckt ganz, doch. Der heutige Predigttext ist auch die Schriftlesung. Und ich lese Ihnen Verse aus Römer 5, 1 bis 11. Römer 5, 1 bis 11. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viele mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Amen. Wir beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass deine Gnade jeden Tag über uns neu aufgeht, über der gesamten Menschheit. Und wir danken dir, dass wir heute uns an deinem Tag versammeln dürfen unter deinem Wort und in einer solchen Freiheit und in einem Frieden, den nur ganz wenige Menschen auf dieser Welt kennen. Und dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du der Mittelpunkt unserer Versammlung bist. Wir wollen dich bitten für Herrn Schneck, dass du ihn ausrüstest mit aller Weisheit, die er jetzt auch braucht, um uns dein Wort recht auszulegen. Wir danken dir, dass du der bist, der uns auch dein Wort richtig aufschließt. Wir wollen es als Schatz in unser Herz aufnehmen. Und wir hätten so gern, dass es Frucht bringt für deine Herrlichkeit und zu deiner Ehre. Darum bitten wir dich. Amen.
Einen schönen guten Morgen. berichte als erstes aus meinem Leben. Eigentlich genauer gesagt vom Frühstück, das wir heute hatten. Nachdem jeder sich mit Müsli und so einem Kram eingedeckt hatte, sind wir auf die tieferen Dinge dann zu sprechen gekommen. Unter anderem auch wieder mal auf die Entrückung. Und ich sage von mir aus, könnte es gleich sein, ich muss nicht einmal meinen Kaffee fertig trinken. Sagt mein Nachbar, nenne Entrückung erst nach dieser Woche mit dem Römerbrief. Meine Antwort, das heißt also, ihr müsst noch durch die große Trübsal. Das so viel zu mir, damit man mich richtig einordnen kann. Ich bin Baujahr 1950, Kurt Schneck, bin verheiratet mit meiner Frau, wir haben 3 Kinder, 5 Enkelkinder. Ich war ganz, ganz viele Jahre auf Schloss Klaus im Dienst, dort zuletzt in der geistlichen Leitung auch des Hauses, habe zahllose Tagungen, Seminare und so weiter gemacht, ausgebildet als Lehrer, habe dann umgesattelt, wie gesagt, nach Capenry Bibelschule, dann in Schloss Klaus eingestiegen und da dann viel Tagungsarbeit gemacht, auch Reisedienste, Hauskreise, alles Mögliche, das volle Programm einfach, wie sich's gehört. Und zu meinen Tätigkeiten hat dann auch gehört Studienreisen nach Israel. Ich bin sehr oft dort gewesen, bei 25 Mal habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Großer Gewinn für mein geistliches Leben, auch für theologisches Verstehen, so im Land und dem Volk unseres Herrn sich neue Perspektiven zu öffnen. Und eine zweite Sache, die meinen Dienst und mein Leben außerordentlich bereichert hat, war die Sache mit unserem Projekt in Rumänien. In Rumänien haben wir angefangen, sobald die Grenzen offen gewesen sind, im Jahr 1990, ersten Kirchentag und so weiter, mitgemacht dort. Da haben wir Kontakt bekommen zu einem Pfarrer in Kronstadt vor Ort, geistlich gesonnener Mann, der auch etwas wollte, und wir konnten das ein bisschen anbieten, geistliche Assistenz, Bibelwochenseminare, Jugendtag, Kinderwochen und so weiter. Im Jahr 1995 haben wir einen Mitarbeiter bekommen aus Dettingen, Schwab, der wollte unbedingt 2 Dinge, nach Rumänien gehen und das nur mit Fackelträgern, wir, also Schloss Klaus zum Beispiel. Und haben wir gesagt, gut, das können wir anbieten, wir sind die Einzigen, die da etwas haben im Moment. Kam zu uns, 1,5 Jahre bei uns, 1997 ist er ausgesandt worden, hat sofort angefangen mit Jugendarbeit, dann zunächst in der evangelischen Kirche Siebenbürger Sachsen, sehr bald aber auch rumänische Freizeiten angeboten und solche Dinge. Und dann haben wir 2001 einen Verein gegründet, damit man ja Grund kaufen kann und dass man Personal anstellen kann und so weiter, das Übliche, auch in Rumänien. Und dann ist da innerhalb relativ kurzer Zeit es möglich geworden, ein Grundstück zu erwerben. Das war nichts, das war nur eine Wiese in einem wunderschönen Berggebiet, Karpaten, Knie, Braschow, Bojana, Braschow, tolles Skigebiet auch. Aber nichts, eine Wiese und ein reißender Bach. Wenn man heute hinschauen würde, und vielleicht kann ich noch ein paar Bilder mal bei Gelegenheit zeigen, dann steht hier ein voll ausgebautes Zentrum und es steht ein Programm. Sie haben ein Ganzjahresprogramm inzwischen mit Freizeiten, Tagungen, im Winter 10, 12 Skifreizeiten, so in diesem tollen Skigebiet da oben. Und die Arbeit ist auf eine unglaubliche Art und Weise gewachsen, sind längst selbstständig. Wir haben sie bald dann auch in die Freiheit entlassen, dass sie nicht immer an Schloss Klaus dranhängen müssen. Aber für mich ist es ein Wunder vor den Augen des Herrn. Nichts. Wir sind weder mit Säcken von Geld angekommen, noch mit großen Visionen, sondern wir haben gesagt, also wir probieren einmal, ob die Tür aufgeht. Und wenn die Tür aufgeht, dann gehen wir durch und dann gehen wir einen Schritt nach dem anderen. Und wir hatten interessanterweise keine finanziellen Reserven, sondern wir hatten immer genau so viel Geld. Genau so viel Geld, wie wir Herz und Kraft hatten, es einzusetzen. Nicht zu viel Geld kann dich ja auch müde machen. Aber dann hatten wir wirklich diese Möglichkeit, ein Zentrum zu bauen, Haus um Haus. Er ist ein echter Schwab, der Eberhard. Wieso, sagt er, bist du echt Häusl bauen? Schaffe Häusle bauen, ne? Und die haben ihm dann vorgezählt, du hast 10 Gebäude inzwischen auf deinem Grundstück stehen. Ah ja, jetzt, wo du das sagst. Guter Bote des Evangeliums, begnadeter Netzwerker, also wo immer der ist, hat er sofort jemand an der Backe, der fragt, wie können wir dir helfen? So, und für diese Sache würde ich erbitten, wenn das Opfer gegeben wird, dass es dafür verwendet werden darf. Das ist also das Projekt da in Rumänien. Das ist längst eine eigenständige Arbeit, aber ich habe mir es persönlich so zum Ruhestandssteckenpferd gemacht, immer wieder auch ein bisschen Fundraising für die Sache dort zu betreiben. Sie sind wirtschaftlich schon recht weit selbstständig, aber einzelne Bereiche können sie noch nicht abdecken. Und daher brauchen sie immer wieder auch noch ein bisschen Unterstützung von außen. So, das zu dem Teil und dann steigen wir ein in das, was wir in diesem Gottesdienst besprechen möchten. Das ist ein Abschnitt des Paulus aus dem Brief an die Römer, Kapitel 5, und den kann man ganz gut jetzt einmal für sich auch nehmen und daraus verkündigen. Allerdings sage ich dazu, er ist ein Abschluss von einem Unterabschnitt im Römerbrief. Da hat Paulus im 3. bis 5. Kapitel sehr davon geredet, dass der Mensch gerecht erklärt wird, nachdem er aus einer unhaltbaren Situation gekommen war. Das erste Kapitel fängt damit an, dahingegeben. Alle sind Sünder, mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Keiner ist gerecht, nicht einer. Ein Todesurteil. Der Mensch unter Offenbarung des Zornes Gottes. Aussichtslose Lage. Und das Gesetz, von dem Paulus reden wird, hat nichts bewirkt und geholfen. Das Gesetz richtet Zorn an, kann er sagen. Und durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, aber keine Lösung des Problems. Und auch die Beschneidung bei den Juden. Wenn es keine Beschneidung am Herzen war, sagt Paulus, kannst du das Ganze an den Hut stecken. Beschneidung äußerlich am Fleisch, das nützt überhaupt nichts. Und. Das heißt, eine katastrophale Lage des Menschen. Und dann hat er im Kapitel 3 einen großartigen Umschlag, da im Vers 21, wo er sagt, so, nun aber. Und wenn so ein Nun aber kommt bei Paulus im Römerbrief, dann muss man immer genau hinhören, aber nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und sie wird bezeugt durch Gesetz und die Propheten. Und dann führt er das aus und erklärt diese ganze Geschichte, vor allem, dass wir gerecht erklärt werden. Übrigens, ich merke das hier schon einmal an, damit ich es nicht vergesse, wir werden nicht gerechtfertigt. Das ist immer so die unsaubere Sprechweise. Gerechtfertigt würde ja bedeuten, du hattest Recht, bist aber falsch angeklagt worden und dann stellt sich im Verfahren heraus, nee, die Anklage war falsch, die Zeugen haben gelogen. Du hattest tatsächlich Recht und dann kannst du gerechtfertigt den Gerichtssaal verlassen. Nun, wir sind aber nicht gerecht. Wir können gar nicht gerechtfertigt werden. Aber wir können gerecht erklärt werden. Wir können gerecht gesprochen werden. Und das beschreibt Paulus dann in Kapitel 3. Im Kapitel 4 bringt er dann für diese Sache, dass man gerecht wird aus Glauben, einen prominenten Zeugen, nämlich den Abraham, und stellt so diese Fragen. Ja, wie war denn das jetzt beim Abraham? Wie wurde der denn gerecht? Wie wurde ihm denn das zugerechnet? Ja, und er kommt auf eine ganz einfache Lösung. Aus Glauben, selbstverständlich. Denn Abraham wurde gerecht erklärt, bevor er beschnitten war. Und Abraham wurde gerecht erklärt, ehe das Gesetz überhaupt da war. Also wird er zum bestmöglichen Beweis dafür, dass die Gerechtigkeit aus Glauben ist, nicht aus einem kultischen Akt kommt und auch nicht aus dem Gesetz kommt. Und dann steht er unmittelbar hinreißender Abschnitt noch am Ende vom Kapitel 4, wo wir dann auch lesen, dass der Mensch, dass Christus für uns um unserer Sünde willen dahingegeben wurde und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Auch so ein rätselhaftes Wort, ne? Um der Sünde willen dahingegeben, das verstehen wir. Aber warum denn um der Rechtfertigung willen auferweckt? Nun, es ist im Grunde sehr einfach. Nur der Auferstandene kann die Bedeutung seines Todes erklären. Wäre er im Tode geblieben, wäre das Kreuz ein Desaster gewesen. Monströse Katastrophe, hässlich, blutig, ohne Erklärung. Das Kreuz alleine für sich ist stumm. Und die Jünger hatten überhaupt nicht das Format, jetzt vom Kreuz wegzugehen und sagen, okay Brüder, sammelt euch wieder, wir packen das und wir erklären der Welt, dass es doch einen Sinn hatte, dieses Kreuz. Nein, die saßen hinter verschlossenen Türen und haben nur gewartet, sind wir die Nächsten. Und dann erscheint ihnen der Auferstandene. Und der Auferstandene kann die Bedeutung seines Todes erklären. Darum wird Jesus um unserer Rechtfertigung willen auferweckt, weil er uns diese Botschaft bringen kann. Und dann stehen wir unmittelbar an diesem Eingang zu Kapitel 5, wo Paulus anhebt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir jetzt stehen, und rühmen uns der Hoffnung der künftigen Herrlichkeit. Das wäre das Erste, was wir uns heute anschauen möchten. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Hier wird Gewissheit des Heils angesagt. Das steht nämlich in einer grammatikalischen Form, die Dauer anzeigt. Das ist einmal gesetzt worden, um nie wieder aufzuhören. Wir sind wieder in Ordnung, wir sind wieder richtig, wir sind wieder so beschaffen, dass Gott uns ansehen kann. Und es war alles ein Geschenk, das man nur anzunehmen brauchte, durch den Glauben. Da gab es nichts zu werkeln und da gab es nichts zu schaffen. Wir sind gerecht und bleiben gerecht, bedeutet dann auch, das Tor zur Hölle hat sich endgültig geschlossen. Und auch wenn wir nur durch manche Tränentäler in diesem Leben hindurch müssen, das Schlimmste liegt hinter uns. Denn Christus ist an den Ort gegangen, an unsere Stelle, stellvertretend, damit wir nie dahin müssen. Das ist das eine. Wir sind gerecht aus Glauben und muss in Klammern dazu sagen, von der Grammatik her, und bleiben es auch. Und dann sagt er, wir haben Frieden mit Gott. Das Wort für Frieden ist Eirene, kommt von Airo, man spricht wieder miteinander. Man ist wieder zusammen. Man ist wieder versöhnt mit Gott und lebt mit ihm in einem harmonischen Verhältnis. Zwei, die zusammen gehören, die sind jetzt wieder beieinander. Auch hier wieder ist Dauerform angesagt. Der Krieg ist zu Ende. Bleibt auch so. Zorn Gottes fällt nicht auf uns, sondern trifft den Sohn. Und das ist ein für alle Mal geschehen und das Gericht ist gehalten. Und wir wurden dann rechtskräftig freigesprochen. Rechtskräftig freigesprochen. Und das Wort von Frieden, das deutet auch Ruhe im Sturm an, mitten in den Turbulenzen einen sicheren Ort der Zuflucht und der Geborgenheit haben. Diese Sache mit dem Frieden mit Gott ist heutzutage leider ein bisschen verblasst. Denn das Gewicht der Frage ist nicht mehr geläufig. Gottes Liebe, ja, klar. Und der Zorn wird übersehen, vergessen, ausgeblendet, dass da Krieg gewesen ist, dass da Feindschaft war, dass Gott richtet und dass Gott nicht 5 Grad sein lässt, sondern dass der Mensch vor Gott ein Urteil zu erwarten hat, das passt oft nicht mehr in den Charakter hinein, den wir Gott andichten. Er ist nur noch Liebe, er ist nur noch Barmherzigkeit, er ist nur noch nett. Und es stimmt natürlich nicht. Paulus sagt es im 1. Kapitel in Vers 18, der Zorn Gottes ist offenbart über alles gottlose Wesen und über alle Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Nein, nicht die Liebe ist offenbart zunächst, der Zorn Gottes ist offenbart. Da setzt er an. Und das ist unbedingt ernst zu nehmen. Und es ist nicht in Ordnung, dann auch herzugehen und sagen, ja, zornig war Gott im Alten Testament. Ne? Jetzt haben wir einen neuen Gott. Nein, Gott ist immer beides. Da ist bei ihm Verdammnis und es ist genauso gut Heil. Da ist Gericht und da ist Gnade. Da ist Zorn und da ist Barmherzigkeit. Da ist Verlorenheit und Suchen, um sie heimzubringen. Da ist Liebe. Beides ist bei Gott zu sehen und zu hören. Aber wie gesagt, das ist heute etwas verblasst, ist nicht mehr so im Bewusstsein. Nur noch ein lieber Gott. Aber hier diese überraschende Feststellung. Wir haben Frieden mit Gott. Es ist jetzt alles gut. Es ist genug getan, es ist bezahlt worden, es ist alles in Ordnung. Und so treten wir ein in ein Verhältnis. Wir werden in diesem Verhältnis übrigens auch heil. Denn das Wort für Frieden vom Hebräischen her wäre Shalom. Und das bedeutet nicht nur Abwesenheit von Krieg, sondern Shalom heißt auch ganz werden, gesund werden, heil werden, wiederherstellen. Und dann sagt er, haben wir Zugang zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Eintritt heißt das in eine neue Lebenswirklichkeit. Und die Wirklichkeit, die wir nun betreten, das ist bestimmt von Gnade. Wir sind begnadigt, wir haben die Zuneigung Gottes, seine Zuwendung, seine Herablassung, die aber nicht herablassend ist. Unser deutsches Wort Gnade ist sehr schön, die Sonne hat sich geneigt. Da kommt das aus dem Mittelhochdeutschen her. Die Sonne ging zu Gnaden. Die Sonne hat sich geneigt, heißt das. Gott hat sich uns zugeneigt. Vom griechischen Wort her kommt Charis eigentlich in Verbindung mit Chairete vor. Und Chairete heißt, freut euch. Chairete, das heißt, es darf sich bei uns, oder Charis darf sich bei uns Gelassenheit ausbreiten, Entspanntheit, Gelöstheit. Es ist alles gut, du kannst beruhigt sein, das größte Problem ist weg. Das ist Gnade. Gott hat sich zugeneigt und hat das größte Problem gelöst und weil das gelöst ist, kannst du entspannt leben und kannst auch sogar dein Gesicht in Ordnung bringen. Nicht? Also von dem Wort Charis im Griechischen kommt auch das Wort Charme her, das ist die gleiche Wortwurzel. Das heißt, man kann es auch ganz salopp sagen, Gnade macht schön. Glaubt ihr wieder nicht, gell? Ich kann das beweisen. Es gibt Bilder von mir, ehe ich Christ wurde, und dann Bilder danach. Und da ist ein signifikanter Unterschied, hat sich verbessert. Fragt jetzt bitte nicht, wie hat denn das dann vorher ausgesehen? Die Frage gilt nicht, aber Gnade macht schön. Und Gnade macht reich. Beschenkt mit dem Reichtum Gottes. Wenn es heißt, wir haben Zugang zu dieser Gnade, dann treten wir in einen Bereich ein bei Gott, wo es Fülle über Fülle geschenkt und gegeben ist. Wir sind beschenkt mit dem ganzen Reichtum Gottes. Wir haben einen Anteil an der Fülle Gottes. Und wenn Paulus im Kolosserbrief schreibt, dass wir der Anteil bekommen haben. Die Fülle der Gottheit wohnte in Christus leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Anteil bekommen. Dann heißt das nicht, wir haben 2/10 bekommen, sondern wir teilen die Fülle, diese ganze Fülle, die Gott in Christus war, die überträgt auf uns und trägt in unser Leben hinein. Aufrechter Gang ist angesagt, liebe Leute, wir sind keine armen Würstchen. Wir haben etwas, damit können wir prahlen und damit können wir fröhlich angeben und können fröhlich auf den Putz hauen. Wir sind in den Reichtum Gottes hineingezogen von allem, was er hat. Damit hat er uns beschenkt. Übrigens, aus so einem beschenktsein Leben, diese Fülle im Leben haben, das ist eigentlich das, was auch für die Welt anziehend sein kann. Meine Frau, die liebt ja Eis. Die kommt an keinem Eissalon vorbei. Und dann gibt es manche Eissalons, auch bei uns in Kärnten, man muss es zu unserer Schande gestehen, was einem dort serviert wird, das ist gerade mal Barmherzigkeit. Gell? Jetzt ist Barmherzigkeit auch schon etwas sehr Schönes. Eine Hilfe aus dem Elend, aus der unmittelbaren Not heraus, nicht? Barmherzigkeit. Das ist dann so ein Schälchen, gell? Überschaubar in der Dimensionierung und hat da 2 Kugeln Eis drinnen und da sind 2 Früchtestückchen drauf, 2 Mandelblättchen noch und ein Tüpfelchen Sahne, ein Tüpfelchen Schokolade und ja, den Rum sparen sie schon wieder. Das ist Barmherzigkeit, hilft aus der unmittelbaren Not und befreit vom unmittelbaren Elend. Und dann gibt es manche Eissalons, was man da bekommt, ist Gnade. Und meine Frau hat sich wirklich so ereignet, hat mir das erzählt. Ja, sie war der Büchertisch machen, da in einem schönen Ort in Oberösterreich in dem Fall. Und wenn alles fertig ist, einpacken, abrechnen, dann weiß sie, wo sie hingeht. Sie geht an einen Gnadenort. Und setzt sich ans Fenster und bestellt und weiß, was jetzt kommt. Da kommt so ein Super Bowl. Da sind 17 Kugeln drinnen schon einmal, gell? Alle möglichen Farben. Früchtekompott drüber gegossen, im Kübel. Sahne im Schlauch aufgetragen, Schokolade, die Fülle. Und Mandelsplit mit Gebläse und so. Und die sitzt dann mit diesem Teil am Fenster. Und löffelt genüsslich. Draußen gehen die Leute vorbei, sehen das und fangen an zu sabbern. Und wisst ihr, was dann tatsächlich passiert ist? Übrigens, wir haben es vor ein paar Wochen, ein paar Monaten in Felden genauso erlebt. Die sehen das und 2, 3 von denen gehen dann rein in den Salon, zeigen auf meine Frau und sagen, will haben. Liebe Leute, das ist Mission. So funktioniert Mission. Doch dass nicht die Leute irgendwas einrede über Eisbecher, sondern dass ich genüsslich aus der Fülle hier schöpfen kann. Uns ist in Felden vor ein paar Wochen genauso passiert, war spannend. So, das ist mal so der erste große Kringel, den Paulus hier in diesem Text hat. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben, haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir jetzt stehen. Und jetzt kommt das Zweite, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber nicht allein das, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bringt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. In Römer 3,23 ist es schon angeklungen, dass wir etwas ganz anderes sein sollten. Wir mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und Ruhm im Griechischen ist Doxa. Uns fehlt der Glanz, uns fehlt die Schönheit, uns fehlt das, was wir eigentlich von Gott gedacht waren, dass wir sein sollten, ist weg. Und jetzt sagt er, wir rühmen uns. Das Kakaomai heißt eigentlich, wir sind stolz. Wir sind stolz darauf, wir geben an, wir prahlen damit. Womit denn? Ja, da ist eben diese Hoffnung auf Herrlichkeit, dass alles ganz anders kommt, dass alles noch einmal ganz anders wird und dass etwas ganz anderes an uns sichtbar wird. Und das, was wir in der Ewigkeit sein werden, hat angefangen, uns jetzt schon zu bestimmen. Also wir werden nicht erst in Ewigkeit herrlich sein, sondern wir sind es jetzt schon. Epheserbrief hat das drinnen, im ersten Kapitel, die Verse 6, 12 und 14, wo es darum geht, dass wir etwas sind zum Lob seiner herrlichen Gnade. Dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind etwas, das lobt Gott. Wir sind etwas, das drückt Gott aus. Wir sind etwas, das ehrt Gott. Wir sind etwas, da wird Gott sichtbar, das bringt ihn zur Sprache. An uns wird das sichtbar. Sind jetzt. Und in Johannes 17, 22 steht ein hinreißender Vers in den Abschiedsreden im hochpriesterlichen Gebet. Da sagt Jesus, ich habe ihnen, den Jüngern da, ne? Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Das ist interessant. Er sagt, das liegt jetzt schon auf ihnen, das wirkt sich bei ihnen jetzt schon aus, das macht sie jetzt schon aus. Und darum kann Paulus sagen, wir rühmen uns jetzt. Wir sind stolz darauf, wir geben an, weil Gott an uns etwas tut und noch mehr tun wird. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir werden noch einmal ganz anders weiter verwandelt und Gott wird immer mehr an uns sichtbar und erkennbar. Und darum sagt der Paulus, Bedrängnis, tada. Nicht, wir denken immer, es beginnt auch eine Siegerstraße. Teils, teils. Darum kommt jetzt Anfechtung. Die Hölle macht mobil. Wenn ein Mensch das volle Maß des Heils begreift und annimmt. Wenn ein Mensch begreift, dass das Heil nicht eine Flickschusterei ist. Wisst ihr, wir haben oft so ein Bild von uns als Christen. Wir sind ja weiterhin doch nichts anderes als mieses, altes Fleisch. Ja, eh, bist eh. Wird sich auch nichts ändern daran. Aber wir vergessen die andere Dimension. Dass Gott in uns etwas begonnen hat und an uns etwas wirkt, das ist ein Lob seiner Herrlichkeit. Und das Heil ist keine Flickschusterei, wo irgendwas zusammengestoppelt wird, dass wir halt gerade so mal so als gebrochene Kreaturen vor uns hingrauchen. Es ist uns zwar vergeben, ja, du kommst in den Himmel. Nein, nein, wir werden wiederhergestellt zum Ebenbild. Wir werden wieder, was am Anfang war. Das ist das Heil. Nicht nur gerade mit Mühe und Not gerettet und irgendwie der Hölle entsprungen, ein bisschen angesenkt riecht man dann auch noch. Ne? Nein, nein, wir sind etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Und die Hölle kann das nicht leiden. Und dann macht sie mobil. Und ich sage euch mal was, solange wir eine Existenz leben, wo man sagen kann, ja, das ist also klein und demütig, dass man da aufrecht damit unterm Teppich Rad fahren kann. Solange du so lebst, ohne Bewusstsein dessen, was du eigentlich bist, lässt dich der Feind auch ganz schön in Ruhe. Erst wenn du begreifst, wozu du berufen bist und diese Berufung annimmst und anfängst zu leben, was Gott mit dir vorhat und möchte, dann fängt der Zirkus an. Zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Nie mehr macht die Hölle einen größeren Aufstand, als wenn ein Mensch wieder erfasst und begreift, was seine Würde und seine Berufung ist. Dann zuckt der Feind aus. Und dann gibt es halt Bedrängnis. Tlipsis. Das heißt, Trübsal heißt Druck, Schwierigkeiten, Nöte, Dinge, die uns zu schaffen machen. Der Feind lässt ja nicht unversucht. Und das ist aus einem Grund. An den Thron Gottes kommt er natürlich nicht ran. Also greift er nach dem und greift das an, was Gott am nächsten ist, Gottes Ebenbild. Weil aus dem Grund ganz viel Zank, Streit, Zwietracht, Spaltung. Das Ebenbild wie der Deckel, damit es nur noch kriecht und flucht. Und die Braut, die Gemeinde, wieder hässlich machen und in Dreck ziehen. Leute, unsere Bedrängnisse kommen nicht einfach nur daher, weil wir unmöglich sind, sondern unsere Bedrängnisse kommen daher, weil der Feind uns deckeln möchte, klein halten möchte, wieder zu Boden drücken möchte, uns den aufrechten Gang wieder abgewöhnen. Aber, sagt Paulus, Bedrängnis bringt Geduld, Hypomone. Das ist interessant, das ist ein Wort aus der Welt des Gartenbaus. Und da beschreibt dieses Wort die Fähigkeit einer Pflanze, dass sie unter schwierigen Bedingungen gedeihen kann. Also eigentlich eine Pflanze, die keine guten Chancen hat, aber dann seltsamerweise in sich so ein Programm trägt, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen wachsen kann, erblühen kann. Hypomone heißt Ausharren unter schwierigen Verhältnissen, keine Abkürzung suchen, drunter bleiben, die Last nicht abwerfen. Ja, das ist das Ergebnis von Bedrängnis. Ich habe gelernt, dann bleibe ich da jetzt drunter und auch wenn es mir Not macht, ich versuche keine Abkürzung, ich ertrage das. Es gibt übrigens im Griechischen noch ein zweites Wort für Geduld, das wird meistens bei uns mit Langmut übersetzt, das ist Makrothymia. Hypomone sagt, schwierige Verhältnisse. Bleib drunter, halt's aus, es wird dich nicht zerstören. Makrothymia ist das Ertragen von schwierigen Menschen. Also ihr braucht euch jetzt nicht gegenseitig angucken. Da, gell? Es gibt ja Leute, die tanzen einem so wie eine Kreissäge da Rückgrat drauf runter, ne? Das ist Makrothymia, die auch aushalten. Geduld bringt dann Bewährung. Dokime im Griechischen. Etwas wird geprüft, getestet, geläutert. Das zielt jetzt das auf Echtheit. Und ihr wisst, wie das geht, dass wenn man aus dem Berg dann so ein Gemisch hervorholt von Gestein und Edelmetall und dass man das dann erhitzen muss, bis die Temperatur anfängt, bei großer Hitze die Elemente zu scheiden und zu trennen. Das Edelmetall sinkt, weil es meistens schwerer ist, nach unten, die Schlacke, das Wertlose schwimmt oben und das kann dann abgeschöpft werden. Das ist Bewährung, dass sich das Echte vom Unechten löst, dass das Edle vom Unedlen geschieden wird und dazu eben eine gewisse Hitze. Und ich würde sagen, das ist kein Versehen, wenn in unserem Leben nicht alles glatt läuft. Gott hat uns auch nicht übersehen, weil er anderweitig beschäftigt ist. Er hat uns vielmehr im Heil zu etwas ganz Besonderem gemacht und der Feind kann das nicht leiden. Und macht mobil. Und Gott wird dafür sorgen, dass der Feind den Sieg nicht behält. Ja, unterwegs vielleicht ein paar Federn lassen, das ist sicher, aber der Feind kriegt uns nicht mehr. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und Zugang zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Der Feind kriegt uns nicht mehr, aus Ende. Es kann heiß werden, es kann heftig werden. Aber er kann uns nicht mehr nehmen, was uns hier geschenkt ist. Und er wird den Sieg nicht davontragen. Wir werden vielleicht nicht vor allem Möglichen bewahrt. Aber wir werden in den Unmöglichkeiten bewahrt. Nicht davor, aber darin. Und dann bewährt. Also, das wäre das Zweite. Wir rühmen uns einer unglaublichen Berufung und Herrlichkeit. Ein Drittes. Wir sind geliebt ohne Wenn und Aber. Es gibt im Griechischen für mehrere Begriffe für Liebe. Es gäbe Eros, kommt im Neuen Testament nicht vor. Dann gibt es Storge, das ist eine Liebe zu den Eltern, auch eine Liebe zum eigenen Volk, zum Vaterland, das darf man heute schon gar nicht mehr haben. Dann gäbe es noch Philia, das kommt vor, Storge kommt im Neuen Testament vor, Philia auch. Philia, das ist Sympathie, das ist meistens abhängig von Attraktivität. Man mag jemanden, man kann ihn gut leiden und man kann ihn gut riechen. Man geht auf der Straße so dahin, dann sieht man den anderen und dann ist man miteinander weg. Philia musst du niemals gebieten. Es kommt von alleine. Sympathie, wunderschön. Soll auch nicht verachtet werden. Aber dann gibt es ein viertes Wort, und das ist das Schlüsselwort im Neuen Testament, das Agape. Das heißt mehreres, es kann Wohlwollen bedeuten, ich will das Wohl des anderen. Kann auch heißen, ich staune über jemanden, ich will ihm Wohl tun, weil er für mich so wertvoll ist. Ich will ihm vor allem geben, was er braucht. Agape, das hat nicht die Würdigkeit im Blick, sondern die Bedürftigkeit. Also ich muss den nicht einmal nett finden, liebreizend und anziehend. Man sieht etwas und sagt, es braucht aber Liebe, sonst ist es endgültig erledigt und geliefert. Und diese Art von Liebe, die ist die Liebe Gottes. Und bei der Liebe Gottes, da geht es nicht um unsere Attraktivität, dass wir liebenswert werden. Also wenn es darum geht, dass Gott uns erst lieben kann, wenn wir liebenswert sind, dann kann er nicht damit anfangen. Und so ist diese Liebe Gottes nicht auf Attraktivität angewiesen. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, Vers 5. Denn, und jetzt kommt so ein Powersatz, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Jetzt stirbt ja kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen, wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine eigene Art von Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Und dann sind wir auch noch gottlos gewesen. Es kommen vier Begriffe hier bei Paulus vor. Wir waren schwach, Asthenes, also so wenig beeindruckend, unscheinbar, keine Helden, keine Giganten. Die Österreicher haben für solche Leute den Begriff Spargelsultan. Ein Znirchtal. Es gibt Leute, die sind Astheniker, die sind so schmale Gestalten, so schlank, die werfen auch nur jeden zweiten Tag einen Schatten. Haben eine Figur wie eine eingetretene Wirtshaustür. Schwach, ach, was soll denn das? Znirchtal. Sünder, Hamartalos, Leute, die das Ziel verfehlen, Leute, die nicht sind, was sie sein sollten, komplett daneben liegen und falsch leben. Feinde, Echtros hat er hier drin, aktive Feinde und Gegner Gottes, Leute, die die Faust gegen den Himmel gereckt haben, Leute, die Gott aktiv bekämpft haben. Ihr könnt da von mir aus an solche Leute denken, wie diese vier apokalyptischen Reiter um Dawkins und so, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, den Christen glauben, auf jeden Fall in die Tonne zu treten und die aktive Gegner und Kämpfer sind gegen Gott. Ich kann in Klammern übrigens dazu sagen, das ist auf der Bühne so. Dahinter in der Garderobe schaut es anders aus. Und ich weiß von einem zumindest, nenne jetzt keinen Namen, der hat mit einem Christen eine dauerhafte, gute Gesprächs- und Diskussionsbasis. Und der ist sich der Dinge, die von der Bühne tönt, nicht ganz so sicher, wenn man ihn allein vor der Flinte hat. Ah, wer weiß, wie es ausgeht. Also, als wir schwach waren, Feinde Gottes waren, das Ziel verfehlt haben, gottlos, Asebes, ohne Gott, zutiefst unfromm gewesen sind. Als wir so beschaffen waren, hat Gott uns geliebt. Und diese Liebe, das war eine Entscheidung in seinem Herzen. Diese Liebe besteht auch nicht aus Gefühlen. Sie handelt, sie setzt klare Aktionen. Christus starb. Und auf Golgatha ist das in Fels verankert, dass er uns liebt. Wir stehen damit auch hier noch einmal auf festem Grund. Nein, nicht in unserem Gefühl, nicht in uns, außerhalb. Man kann ein Schiff ja auch nicht festmachen oder verankern, wenn man den Anker da auf die Kommandobrücke raufschmeißt oder in die Kimbüse versenkt. Nein, nein, außerhalb von uns. Und das ist das Tolle. Dass Gott für uns ist, das hat er außerhalb von uns in der Geschichte in Fels gemeißelt. Das steht ein für alle Mal unverrückbar fest und daran wird sich nie mehr etwas ändern. Von Gefühlen, die wir haben, hängt das nicht ab. Von Stimmungen hängt es nicht ab. Von Erfolg hängt es nicht ab. Von Niederlagen hängt es nicht ab. Ob wir groß werden oder scheitern, davon hängt es alles nicht ab. Es ist außerhalb von uns in Fels gemeißelt. Da verankert auf Golgatha. Paulus wird noch deutlicher, vielleicht einen Gerechten stirbt kaum jemand. Um einer guten Sache willen lässt man vielleicht sein Leben. Das gab es ja gelegentlich, dass jemand für eine gute Sache gestorben ist. Nur der Haken ist, wir waren ja weder gerecht und wir waren auch nicht gut. Warum sollte für uns jemand das Leben lassen? Wir waren ja nichts von dem, was sonst vielleicht irgendwo eine Heldentat provoziert. Wir waren nicht edel, wir waren nicht schön und attraktiv oder anziehend. Und da ist wieder dieses kraftvolle Gott aber im Vers 8. Gott aber. Da wird eine Liebe sichtbar, die wir eigentlich unmöglich scheint. Da ist nichts, was wir auf unserer Ebene kennen. Bei uns vielleicht, ja, nötigt einem etwas Respekt ab. Aber wir sind das alles nicht und trotzdem greift Gott ein und sagt durch sein Wort jetzt hier, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und hier taucht das erste Mal der Heilige Geist im Römerbrief auch auf in unserem Dienst an uns. Allerdings noch nicht in dem Sinn, dass wir durch den Heiligen Geist befähigt würden zu lieben. Das kommt später. Sondern was der Heilige Geist tut, ist, dass er uns bestätigt, dass diese Liebe Gottes da ist. Bestätigt uns das, und das ist sein erster wichtiger Dienst im geistlichen Leben, nachdem wir wiedergeboren sind, dass er uns 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 50 Wochen, 52 Wochen im Jahr und dann, falls du noch ein paar Jahrzehnte vor dir hast, Tag für Tag, Moment für Moment, mit jedem Atemzug, ist es sein Dienst, uns klarzumachen, du bist geliebt, du bleibst geliebt. Und da ist etwas überfließend in unser Leben hinein ausgegossen. Und diese Liebe Gottes ist natürlich tatsächlich unverständlich, durch nichts bewirkt, außer durch eine Bewegung seines eigenen Herzens. Und darum, weil er sein Herz bewegt hat und es eben nicht an uns liegt, ob wir liebenswert sind, darum unerschütterlich, unwandelbar, unaufhörlich. Also wir brauchen Gott das Lieben nicht beizubringen. Und wir können es ihm auch nicht abgewöhnen. Können sie nicht verdienen, sondern nur empfangen. Eine außergewöhnliche Liebe. durch nichts von unserer Seite provoziert, einfach im Herzen Gottes entschieden, hat in einer Tat gegipfelt, dass Christus für uns starb, und dass er für uns starb, das ist in Fels gemeißelt. Unverrückbar steht es fest. Es liegt nicht an uns, es liegt auch nicht in uns. Es ist außerhalb von uns, in der Geschichte verankert. Und diese Liebe können wir nicht verdienen, sondern nur empfangen. Diese Liebe trägt dann auch in der Krise. Wir sind dann schon eine Weile Christ und denken, aha, Gott liebt uns, weil. Ja, weil wir viel beten. Es gibt ja Zeiten in deinem Leben, da kannst du lange und intensiv beten und erlebst auch manche Gebetserhörung. Weil wir im Wort uns verwurzeln. Es gibt ja Zeiten, da liest man die Bibel von vorne bis hinten durch, Genesis, Exodus, Räubergeschichten, meine Herren, Leviticus, Opfer, theologischer Eros. Unglaublich, wie spannend diese Opfer sind, ne? Dienst klappt auch, nicht? Wir waren zu dritt, dann sind wir auf einmal gewachsen, waren 13, 23, wenn noch mehr kommen, müssen wir einen Kreis teilen, prompt 33, zwei Kreise. Ha, es geht was weiter, herrlich. Reinheit funktioniert auch, gell? No drinking, no dancing, no smoking, keine kommerziellen Filme, keine Piepshows, nichts mehr, alles ganz rein. Ist schön. Zeichen und Wunder auch, gell? Zungenrede zum Frühstück, mittags Totenerweckung und am Abend lassen wir die Sonne kurz einmal stillstehen. Und es kommt dieser fatale Gedanke hinein, ich bin geliebt, weil das in meinem Leben so ist. Und weil ich Frucht trage und weil ich treu bin und weil ich mich einsetze und weil alles passt, deswegen bin ich geliebt. Und das ist dünnes Eis. Denn auf nichts dieser Dinge kannst du bauen und kannst du dich verlassen. Du, es gibt Zeiten, da kann sich keine 30 Sekunden konzentrieren beim Beten, stimmt's? Und du erlebst keine Gebetserhörungen, sondern Gebete steigen an die Decke und fallen dir wieder am Kopf. Wort Gottes, ach, ne? Bibel lesen. Wenn gar nichts mehr funktioniert, in manchen Kreisen muss Offenbarung ran. Und dann natürlich Kapitel 13 mit Antichristus. Und da wiederum speziell die Zahl 666, nicht Brüssel und das Biest. Ne? Und die Leute gehen nur noch, also nicht schon wieder Brüssel und das Biest. Und dann gibt es natürlich Zeiten, da brechen Dienste wieder zusammen. Es geht runter von 33 auf 23, na gut, dann legen wir wieder zusammen. Dann werden es 13, sagen, und dann sitzen ein paar Hanseln da und trösten sich damit, dritt zu viert, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen, na ja, oder singen das liebste Lied der nordelbischen Kirche in Deutschland da, liebster Jesus, wir sind vier. Hast du keine Garantie, dass irgendwas bleibt und besteht und funktioniert? Reinheit, gut, das führen wir jetzt nicht groß aus. Jedenfalls kommt man an nichts vorbei. Zeichen und Wunder bleiben auch aus. Du hast nicht einmal genügend Spiritual Power, um so eine Büroklammer von einem halben Zentimeter, einem halben Millimeter von rechts nach links zu bewegen. Nein, du bist nicht geliebt, weil du tüchtig bist, weil du treu bist. Bist nicht geliebt, weil du erfolgreich bist, gesegnet bist, fruchttragend bist. Es ist alles wunderschön und ich gönne es jedem von uns in Haufen. Aber verlass dich nicht drauf. Diese Dinge können alle in die Krise kommen. Es kann alles einbrechen. Und dann musst du diesen Anker haben. Er ist für uns. Und er hat alles gewirkt. Und es hängt alles an ihm und es hängt alles von ihm ab. Bind den Sack zu mit ein paar Sätzen. Paulus sagt nämlich, jetzt kommt noch viel mehr. Ich finde das immer ganz lustig. Gerade bei dem 5. Kapitel. Ne? Da haben wir den Frieden, da haben wir die Gerechtigkeit, da haben wir Zugang zur Gnade, da haben wir den Heiligen Geist ausgegossen in unsere Herzen, da haben wir, dass wir bewahrt werden, auch in Bedrängnissen, und dass das alles dem dient, dass die Herrlichkeit, die Gemeinde an uns offenbart wird, und dass wir gewiss sein sollen und dass wir auf festem Grund stehen und dass uns nichts mehr vertreiben kann aus der Gegenwart Gottes, dass nichts jemals mehr uns scheiden kann, auch von seiner Liebe und so weiter, Römer 8 dann. Und dann sagt er, ja, das war mal gut für den Anfang. Jetzt geht's erst richtig los. Wie viel mehr? 5-mal taucht dieses wie viel mehr dann in dem folgenden Abschnitt auf. Und ich gebe uns nur einen Vers, der hier sehr zentral ist. Wenn wir mit Gott versöhnt sind, Vers 10, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? 5-mal sagt Paulus in den nächsten Abschnitten, wie viel mehr, da kommt noch mehr, es geht erst jetzt so richtig los, es passiert das Eigentliche, das, wofür alles geschehen ist, das kommt jetzt, da ist noch mehr, nicht nur das Geliebtsein, sondern belebt werden. Und die meisten überlesen das, nicht? Wir sind versöhnt, als wir noch Feinde waren, durch den Tod des Sohnes, aber wie viel mehr werden wir selig durch sein Leben? Und das Wort für selig hier im Griechischen ist das Wort sozo, das hängt soteria, mit Erlösung zusammen. Und Erlösung, selig nicht makarios, glückselig oder weinselig oder liebesselig, sondern erlöst aus versklavenden Verhältnissen. Jetzt fängt das an, sagt Paulus, dass ich euch herausholen darf, die Verkündigung, dass Christus euch herausholt aus versklavenden Verhältnissen. Aus Adam in Christus, von der Sünde als Herr und Meister hin zu Jesus als Herr und Meister, vom Gesetz als einen impotenten Partner hin zu Christus und einer Ehe, aus der Kinder entspringen. Ihr werdet erlöst, heraus aus versklavenden Verhältnissen. Das, was ihr nie überwinden konntet, das wird jetzt gelöst durch mein Leben in euch. Und die entscheidende Sache ist, er beginnt sein Leben in uns. Und die entscheidende Deckung ist, nicht wir leben für ihn, sondern er lebt in uns und er wirkt mit seinem Leben durch uns. Das heißt die Erlösung, die hier letzten Endes geschehen ist. Und wenn wir gestern darüber geredet haben, dass wir als Knechte dazu berufen sind, als Knechte dazu berufen sind, dem Willen des Meisters zur Verfügung zu stehen, und dieser Meister will, dass wir ihm gleichgestaltet werden, dass er in uns Gestalt gewinnt und wir ihn in dieser Welt repräsentieren, dann kommt hier die klare Sache dazu. Das schaffst du nicht aus dir selber. Das musst du nicht hinkriegen, das musst du nicht bewerkstelligen, sondern das ist etwas, da brauchst du es nur hören, vernehmen und dich hineinnehmen lassen und das zulassen, dass Christus wirklich sein Leben durch dich lebt. Du wirst verwandelt in sein Bild, aber du machst das nicht selber, sondern er bewirkt es, schafft das in dir. Christus in mir, das ist die Hoffnung auf eine Herrlichkeit. Christus in mir, das ist diese Hoffnung, dass das, was wird, was mir hier versprochen ist, er schenkt es, schafft es, wirkt es. Und so heißt erlöst werden auch das Ende der Ohnmacht, das Ende der Kraftlosigkeit. Weil er in mir schafft und schenkt, was ich niemals bewerkstelligen könnte. Aber, sagt Paulus, wie gesagt, da ist noch viel mehr. Da müssen wir uns dann gründlich unterhalten und das wollen wir in dieser Woche tun. Ich möchte mit Gebet schließen. Herr Jesus, wir danken dir, dass die Dinge so bei dir geregelt und geordnet sind, dass du das schenkst, dieses Heil, ein umfassendes Heil, Und dass wir nicht nur Leute sind, die belebt, geliebt sind, sondern belebt. Leute nicht nur versöhnt, sondern auch bewohnt. Und alles, was du über unser Leben sagst, das schaffst und schenkst und wirkst du in uns und dann zeigst du es der Welt durch uns. Amen. Ich lade uns ein, dass wir miteinander beten, wie unser Herr Jesus uns zu beten gelehrt hat. Und wenn es möglich ist, dann bitte ich dafür aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und in Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören noch Abkündigungen und nehmen dafür noch einmal Platz.
Vielen Dank, Herr Schneck, für Ihre eindrücklichen Auslegungen. Geliebt und begnadigt, obwohl wir so sind, wie wir sind. Vielen Dank. Ja, wir laden Sie ein zu den Seminareinheiten mit Kurt Schneck. Wenn Sie Freude dran haben, jeden Morgen und jeden Abend, morgens um 9.45 Uhr und abends um 19 Uhr. Von heute Abend ab bis am Freitagabend. Herzliche Einladung auch zum Gottesdienst nächste Woche, zur selben Zeit. Und dann nochmal die Erinnerung an das Opfer für Rumänien. Da freuen wir uns, wenn Sie da die Arbeit unterstützen.
Ich möchte uns gerne unter ein Wort des Segens stellen zum Abschluss. Das ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen. Und er schaffe in uns, was ihm gefällt. Durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.